willkommen zu einer neuen Folge des Manipods. Der Manipod ist der migrationspolitische Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich begrüße euch zur ersten Folge des Manipods 2024. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin leider total erkältet. Ich möchte das Jahr beginnen mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt und über das viel mehr gesprochen werden sollte. Seit über 500 Jahren werden Sinti und Sintize, Roma und Romnia in Deutschland und in ganz Europa stigmatisiert, entrechtet, verfolgt und auch ermordet. Länger als viele andere Einwanderungsgruppen sind Sinti Teil dieses Landes und werden doch bis heute wie kaum eine andere Gruppe angefeindet und fremdgemacht. Im Nationalsozialismus wurde ein Genozid an den europäischen Roma verübt, dem 500.000 Menschen zum Opfer fiel, den sogenannten Poraimos. Trotz später Anerkennung dieser Verbrechen fehlt bis heute eine echte gesellschaftliche Aufarbeitung. Bis heute gelten deutsche Sinti als nicht dazugehörig. Das Gleiche gilt in noch viel stärkerem Maße für hier lebende Roma und Romnia. Warum das so ist, wie sich Menschen mit Romanis-Hintergrund dagegen wehren und wie die gesellschaftliche Realität jenseits von rassistischen Stereotypen aussieht, darüber reden wir heute mit drei wirklich spannenden Gästen. Unterlegt wird diese Sendung mit feinsten Romani-Pride-Hip-Hop der Formation von Castro, Microphone Master, Romanius Prime und Gypsy. Beginnen möchte ich aber mit einem ganz anderen Stück, nämlich dem Stück Mare Manuschenge von Romeo Franz, unserem ersten Gast der heutigen Sendung. Das Stück Mare Manuschenge hat er extra komponiert für das 2012 in Berlin erbaute und eingeweihte Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Europa. Das Stück ist dort bei dem Mahnmal im Tiergarten auch als Teil sozusagen des Mahnmals zu hören. Als ersten Gast begrüße ich Romeo Franz. Hallo Herr Franz, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Pirinelli.
Sie sind mir zugeschaltet per Zoom, wir sitzen uns hier am Bildschirm gegenüber. Wo sind Sie jetzt gerade in Wirklichkeit?
Ja, ich sitze jetzt gerade in meinem Büro in Brüssel im Europäischen Parlament. Und ja, wir haben jetzt die Brüsselwoche gerade in dem Moment. Und ja, da bin ich am Arbeiten. Wir wechseln ja immer. Ab und zu sind wir auch in Straßburg im Europäischen Parlament, aber die meiste Zeit sind wir in Brüssel.
Ich möchte Sie gerne kurz unseren Hörer und Hörerinnen vorstellen. Sie wurden 1966 in Kaiserslautern geboren und stammen aus einer deutschen Sinti-Familie. Und Sie engagieren sich schon sehr lange für die Rechte von Roma und Sinti und seit 2010 auch parteipolitisch, ne, bei den Bündnis 90 Die Grünen. Und eben seit 2018, jetzt haben wir es ja schon gehört, Sie sitzen in Brüssel, sind Sie als erster deutscher Sinto in das Europäische Parlament eingezogen und sitzen dort auch immer noch als Abgeordneter und haben dort verschiedene Funktionen auch inne. Unter anderem führen Sie den Vorsitz der Delegation für die Beziehung zu Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo. Aber vielleicht können Sie uns doch nochmal ein bisschen mehr auch über Ihre eigene Biografie, Ihren biografischen Background erzählen, weil ich glaube, das natürlich auch Teil unseres Gesprächs sein wird.
Naja, Sie haben das schon erwähnt, ich bin Sinto, ich bin deutscher Sinto. Meine Familie lebt seit über 600 Jahren im deutschsprachigen Raum. Also wir sind eine ganz alteingesessene Minderheit und eine Familie. Und wir zählen uns zu den preußischen Sinti. Und die Familie, also meine Vorfahren, die waren in dem Raum in Pommern, im Preußen, im damaligen Preußen ansässig, in der Nähe von Danzig auch. Und so Ende des 19. Jahrhunderts ging es dann Richtung Berlin auch für die Familie. Dort haben sie gewohnt, gelebt, ihre Wohnungen gehabt. Und meine Urgroßmutter war eine Brandenburgerin, die Großmutter Frieda Pohl, und das war die Mutter meiner Großmutter, der Ursula, die dann 1923 in Pankow geboren ist. Die wohnten in der Thulestraße 13. Und dann sind sie in die, in die Fänge der Nazis geraten. Meine Großmutter flüchtete mit meinem Großvater, und ich glaube, das war so Anfang der 40er, war das. Und sie haben dann geheiratet und mussten dann flüchten. Meine Mutter ist zum Beispiel 1942 dann in Zagreb zur Welt gekommen. 1943 ist mein Onkel in Odessa zur Welt gekommen. Da sieht man ungefähr die Fluchtrouten. Ich habe das alles in meinem Buch, das ich geschrieben habe mit Alexandra Senf zusammen, die Geschichte einer preußischen Sinti-Familie. Übrigens, das wird am 20. März in Leipzig auf der Buchmesse vorgestellt. Da habe ich die Geschichte einer preußischen Sinti-Familie ja niedergeschrieben und da kann man das dann natürlich auch alles nachlesen. Also ich habe dann in der Zeit, in dieser dunklen Zeit der Geschichte, sind dann 6 Angehörige, also 6 Onkel und Tanten, sind dann von den Nazis ermordet worden, ne, waren auch in den KZs in Auschwitz ermordet worden zum Teil. Das war halt ein einschneidendes Geschehen, auch in meiner Familie. Das ist ein Trauma, das sich weithin fortgezogen hat in die heutige Zeit noch rein, posttraumatisch.
Die Geschichte der Verfolgung, Stigmatisierung und dann auch der Vernichtung im Nationalsozialismus, der versuchten Vernichtung der Roma und Sinti, ist ja was anerkannte Geschichte ist und gleichzeitig aber doch sehr vielen Menschen sehr unbekannt immer noch ist. Der sogenannte Poraimos, also das, was bei den Juden und Jüdinnen der Holocaust genannt wird, bei den Roma und Sinti der Poraimos, also die große Katastrophe der Vernichtung im Nationalsozialismus, denen wie viel eine halbe Million Menschen zum Opfer gefallen wurde. Wenig Leute in sozusagen der deutschen Mainstream-Kultur wissen eigentlich genaueres darüber. Was glauben Sie, woran liegt das? Was ist da, also auch jetzt in der Vorbereitung sozusagen, auch jetzt auch nochmal dieses der heutigen Podcast-Folge, war doch nochmal interessant, wie viel Engagement, wie viele Gruppen, Roma-Gruppen, Sinti-Gruppen es gibt, die sehr viel tun und trotzdem ist es wenig in der Öffentlichkeit allgemein präsent. Dann können Sie dazu nochmal was sagen.
Nun ja, wir haben hier unterschiedliche Formen des Rassismus und eine der bekanntesten Formen des Rassismus ist der Antisemitismus und wir erleben das ja auch gerade, dass auch viele Menschen auf die Straße gehen und auch sich gegen Antisemitismus stellen. Das ist auch richtig. Und mit dem Antiziganismus ist das leider eine Form des Rassismus, der doch weniger verurteilt wird als andere Rassismen. Und ich würde sagen, Antiziganismus ist, glaube ich, auf der Stufe eher auch wie der Rassismus gegen schwarze Menschen. Also der nicht so populär oder nicht so sehr wahrgenommen wird, wie es eigentlich sein sollte, wie es richtigerweise sein sollte. Und das haben wir auch, ich sage jetzt mal, diese Ergebnisse sind zum Beispiel, wir haben gerade auch in Berlin eine Situation mit unserem Denkmal für die in Europa ermordeten Sinti und Roma im Holocaust, also im Nationalsozialismus.
Das Mahnmal im Tiergarten, meinen Sie?
Richtig, genau. Und das wurde 2012 eröffnet. Der Künstler Dani Karavan, ein jüdischer Künstler aus Tel Aviv, der leider gar nicht so lange her verstorben ist. Dieses Denkmal soll zum Teil einer S23 oder S21 einer S-Bahn-Trasse zum Opfer fallen. Das heißt, man will einen Tunnel neben dem Bundestag und das führt unter das Denkmal durch und dadurch werden die Bäume und so weiter, die da auf der rechten Seite stehen, würden dann abgeholzt werden und das Denkmal wird in seinem Ganzen enorm beschädigt und auch der Künstler, der damals noch lebte, als er das hörte, war völlig entsetzt und hat gesagt, er schützt das mit seinem Körper, wenn nötig. Und man sieht aber in der Politik auch, dass man hier unterschiedliche Maßstäbe ansetzt, denn man hätte und hat diese Varianten, die zum Beispiel das jüdische Denkmal berührt hätten, sofort abgelehnt, aber mit dem Denkmal der Sinti und Roma gehen die Verantwortlichen da von der Deutschen Bahn, aber auch vom Senat in Berlin sehr, sehr locker um. Also da ist man dann nicht so empfindlich. Und hier spiegelt sich auch gerade die Anerkennung der Formen von Rassismen. Hier sieht man, dass es unterschiedliche Bewertungen von den Opfern des Holocaust gibt. Und das sitzt so tief drin, dass man das so gar nicht, dass diejenigen, die daran arbeiten, sage ich jetzt mal genau da, für die Bahn oder bei der Stadt Berlin, sich das gar nicht so bewusst sind, was sie hier eigentlich tun.
Ja, paradigmatisch scheint mir für diese fortdauernden Rassismus gegenüber Roma und Sinti ja zu sein, das Urteil des Bundesgerichtshofs von Mitte der 50er Jahren, wo es genau um die Frage der Anerkennung und Entschädigung auch der Opfer des Nationalsozialismus ging, wo gesagt wurde, und das ist ja, da zeigt es ja die ganze Perfidität, die ja bis heute in gewisser Weise, würde ich Sie auch gerne nochmal nach Ihrer Meinung fragen, aber meiner Meinung nach sich fortsetzt, nämlich zu sagen, ja, sie wurden aufgrund von nationalsozialistischen Rassegesetzen oder Vorstellungen, faschistischen Vorstellungen verfolgt, aber eigentlich sind sie sozusagen doch irgendwie gerechtfertigterweise auch interniert worden aufgrund ihres, wie es damals heißt, ich zitiere, dem Bundesgerichtshof, ihres asozialen Lebensverhaltens. Und es hat, glaube ich, 60 Jahre oder so gedauert, bis es da eine Entschuldigung, eine Revidierung gab, sozusagen des obersten deutschen Gerichts. Und das ist ja an sich, also wenn man sich das genauer anguckt, ist das ja wie in a nutshell eigentlich genau, beschreibt es das Problem. Also es gibt eine Anerkennung sozusagen der Verfolgung des Unrechts und gleichzeitig wird, sagt man aber auch, ist ja auch doch irgendwie verständlich.
Es zeigt auch, die Anerkennung des Völkermords an den Sinti und Roma hat ja erst 1980 stattgefunden. Und das ist auch nicht freiwillig damals von der damaligen Bundesregierung anerkannt worden, sondern nur auf Druck aus dem Ausland durch den Hungerstreik, der in Dachau von Überlebenden und von den Nachkommen von Überlebenden in Dachau im ehemaligen KZ gemacht wurde. Wenn da dieser Druck nicht von außen entstanden wäre, dann glaube ich, hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, bevor man die Vernichtung der Sinti und Roma überhaupt anerkannt hatte. Und man kann es auch nachschauen, wie es denn dann weiterging nach der Anerkennung. Es war weiterhin ein Kampf für die Überlebenden, zum Beispiel ihre Entschädigung zu bekommen, die ja bis weit in die 2000er Jahre zum Teil tatsächlich kämpfen mussten, um als Opfer des Holocaust anerkannt zu werden und eine kleine Entschädigung zu bekommen. Und da sieht man, dass halt der Antiziganismus und die Vorstellungen, sage ich, die auch damals herrschten, so stark tradiert sind in vielen Menschensköpfen, dass so eine Situation dann tatsächlich dann auch entsteht, dass es eine unterschiedliche Bewertung von Opfern, ich sage jetzt in den Gaskammern und in den Lagern waren sie alle gleich. Den Unterschied hat man dann aber in der BRD wieder gemacht, dass man Opfergruppen dann unterschieden hat.
Genau, ich meine, wir gucken zurück auf eine 500-jährige Geschichte des Rassismus gegenüber Roma und Romnia, Sinti und Sintize. Die bis heute anhält und natürlich gibt es trotzdem historische Spezifitäten. Also ich erinnere mich auch, Ende der 80er Jahre gab es sehr viele Kämpfe um Anerkennung, um Sichtbarkeit. Die Besetzung, die Sie angesprochen haben, ich kann mich zum Beispiel erinnern, Anfang 20 oder mit 20 war ich in Hamburg 1989, 90, da wurde die KZ-Gedenkstätte Neuengamme auch besetzt von Aktivisten und Aktivistinnen der Roma und Sinti, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, auch mit einem Hungerstreik. Da war ich auch mit dabei, so als kleiner solidarischer Linker. Das hat viel, also es gab viel Bewegung damals und dann kommen die 90er Jahre, der Mauerfall. Und dann ändert sich das doch auch nochmal, oder? Also sozusagen mit der Freizügigkeit in Osteuropa, dann kommt der Jugoslawienkrieg Anfang der 90er Jahre und es gibt sehr viel Flucht aus diesen Ländern. Menschen fliehen vor dem Krieg und bei diesen Menschen sind auch viele Roma-Angehörige und dann kommt nochmal so eine neue Art eines vielleicht erneuerten Rassismus gegenüber sozusagen, wo sich das so kombiniert, diese Anti-Flüchtlingshaltung und der Anti-Ziganismus oder Anti-Romaismus ist es dann vielleicht ja auch stärker. Das, was sagen Sie zu diesem Umschlag in dieser Zeit? Oder ist es vielleicht gar keiner?
Nun, ich sag mal, wenn wir jetzt den Jugoslawienkrieg sehen, dort wurden ganze Dörfer, in denen Roma lebten, ausgerottet. Die wurden erschossen und in Massengräbern beerdigt. Also es hat sowieso sehr lange gedauert, bevor dieser Völkermord, also der sich ja gegen eine Volksgruppe richtete, in dem Falle gegen die Roma, bevor man sich dagegen erstmal gestellt hat. Und die Menschen sind richtigerweise, haben sie dann auch Hilfe gesucht und sind dann geflüchtet und dann hat das dann auch anerkannt. Aber es zeigt auch wiederum mir, dass der Antiziganismus schon auch in dieser Zeit nicht wirklich diese Anerkennung und diese Verurteilung eigentlich bekommen hat, die er eigentlich hätte haben müssen. Also es war immer noch schwach, selbst dann hier auch in Deutschland. Ich sage, wir haben in den 90er Jahren bei Umfragen eine antiziganistische Einstellung gehabt bei der Mehrheitsbevölkerung, die lag weit über 60% in Umfragen. Und diese Prozentzahl der Ablehnung gegenüber Sinti und Roma hat sich auch in der Mitte-Leipzig-Studie, und das ist jetzt mal gerade drei Jahre her, nicht verändert. Also die waren immer noch weit über 50, fast an die 60%. Das heißt, am Antiziganismus oder an den antiziganistischen Vorurteilen in der Gesellschaft hat sich sehr wenig verändert. Das kann aber auch, oder das wird auch daran liegen, dass wir ja auch einen besonderen Umgang hatten mit dem Nationalsozialismus, und zwar nach 45 in den Schulen wurde ja dieses Thema so gut wie nicht beleuchtet. Und auch in vielen Familien wurde nicht darüber geredet. Und das ist natürlich dann ein Punkt, ich sag mal, wir müssen heute noch darum kämpfen, dass das Thema Sinti und Roma ausreichend in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wird, dass es in die Curricula hineinkommt. Da muss man kämpfen mit diesem, dass das hineinkommt, um die jungen Menschen tatsächlich da zu informieren und sie zu sensibilisieren. Und wie gesagt, da fehlen uns halt 70 Jahre ein offener, ehrlicher Umgang mit Rassismus und insbesondere mit dem Antiziganismus. Und so hat man natürlich jetzt auch 2, 3 Generationen, die immer noch diese Vorurteile in sich tragen und sie auch ausführen.
Genau. Roma und Sinti sind die größte Minderheit Europas und gleichzeitig sind sie auch in ihrer Vielfalt ja unterschiedlich auch voneinander und das drückt sich auch aus in der Vielfalt oder in einer Vielzahl von Gruppen, Organisationen, Initiativen. Und jetzt auch nochmal in Vorbereitung jetzt auch dieses Podcast fiel mir nochmal auf, dass sehr viele Artikel und Podcasts eigentlich sehr stark um Begrifflichkeiten gingen. Da war ich erstaunt. Also weniger eigentlich um reale Diskriminierungsform als die Frage, wie sagt man eigentlich? Also wie nennt man eigentlich den Rassismus gegen Romnia und Sinti? Sagt man Romnia und Sinti oder Roma und Sinti? Ist es sozusagen Antiziganismus? Im Antiziganismus steckt das sogenannte Z-Wort drin, was ja genau versucht wird zu vermeiden, weil es eben genau das Stereotyp eventuell reproduziert. Gleichzeitig verweist ja auch genau das auf die rassistische Fantasie eigentlich derjenigen, die diesen Rassismus ausleben. Sozusagen diese Homogenisierung der Vielfalt der verschiedenen Menschen und Gruppen ja auch wieder. Also und irgendwie war ich doch nochmal erstaunt darüber, wie stark es eigentlich um Begriffe geht. Und ich frage mich, ob das nicht auch ein Teil, ob es das nicht auch schwieriger macht, sozusagen diese Auseinandersetzung darüber, über die Geschichte eigentlich dieser Diskriminierung und dieses Rassismus und der Entrechtung, die damit einhergeht. Sie benutzen den Begriff Antiziganismus. Vielleicht können Sie doch nochmal über die Begrifflichkeiten sprechen.
Wenn wir dieses Wort jetzt vor uns sehen und wir würden es trennen, dann würde es heißen Antiziganismus. die meisten sagen Anti-Ziganismus. Und das ist natürlich falsch. Es ist Anti-Zigan, gegen das Zigeunerbild, Ismus. Es ist ein Ismus. So. Und wir reden ja auch nicht von Semiten. Hier haben wir, sagen wir, den Antisemitismus, aber wir reden jetzt nicht von Semiten. Aber
ja, wir sprechen auch nicht von Rassen, aber wir sprechen von Antirassismus.
Genau, und das ist der Punkt, um es fassbar zu machen, denn ich würde, also nach der Erfahrung ist es so, dass die meisten, dass viele Leute eigentlich gar nicht den Sinto oder die Sintezer projizieren auf jemanden außer der Gruppe. Also wenn sie jetzt jemanden haben, der einen unsteten Lebenswandel hat oder beziehungsweise Stigmata des Z-Bildes er hat, dann würden sie nicht sagen, ach, der ist ja wie ein Sinto, sondern sie würden sagen, das ist wie ein Z. Und das heißt, es ist ein Konstrukt der Gesellschaft, dass man auch jetzt auf einen gewissen Lebensstil, den man sich vorstellt, den jemand haben sollte. Und das wird projiziert auf Menschen, die zum großen Teil Menschen sind mit Romanes-Hintergrund. Und ich sage jetzt, wir haben ja hier schon mal eine Sache. Wir haben den Begriff Sinti und Roma. Und dieser Begriff wird eigentlich nur im deutschsprachigen Raum, dieser Doppelbegriff nur im deutschsprachigen Raum benutzt. In den osteuropäischen Ländern oder in den anderen westeuropäischen Ländern wie in Spanien oder in Portugal oder in England wird Sinti gar nicht genannt, weil es dort diese Gruppe gar nicht vorhanden ist.
Dort gibt es dann andere Namen, sozusagen andere Begriffe.
Unglaublich viele Gruppen der Rom-Gruppen. Und die unterscheiden sich selbst auch nochmal. Also die Vielfalt der Menschen, der romanischsprachigen Menschen in Europa, wird fast gar nicht beachtet. Also ich fange jetzt nochmal, ich sage zum Beispiel in Spanien die Calais mit 850.000, die 150.000 circa in Portugal, aber auch von den Calais fast 100.000 in Finnland oder in Schweden, die Resande, in England die Romanical, teilweise in Frankreich die Manouche, aber auch die auf der östlichen Seite Europas, die Gruppen der Rom-Gruppen, die sich unglaublich unterscheiden, der Gobeti, der Daraju, der Lovara, der Gelderara, der Kalishaki und so weiter. Wir haben 200 Romanes-Dialekte in Europa. Und das sieht und unterschiedliche Religionen. Und die Menschen leben seit Jahrhunderten in ihren Ländern, sind dort Bürger und immer ausgegangen. Zum Beispiel die rumänischen Rom waren fast 300 Jahre bis ins 19. Jahrhundert versklavt, waren Leibeigene. Das wissen sehr wenige. Und diese Vielfalt, diese Heterogenität, das fordert natürlich auch auf, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das Wort Sinti und Roma für alle, dann müssen wir damit zufrieden sein. Dann würde ich sagen, dann ist es auch okay, wenn wir für die Europäer sagen, wir sind alle Österreicher. Und das wäre ja okay, sonst muss man zu viel nachdenken. Und wir müssen auch nicht überlegen, welche Kulturen zum Beispiel die schwedischen Bürgerinnen und Bürger haben und die italienischen, weil es sind ja eh alles Österreicher.
Aber was bedeutet das jetzt? Sie sitzen ja im Europaparlament und haben ja sozusagen eine europäische Perspektive. Um was geht es denn in Ihrer Arbeit? Weil das finde ich schon auch eine interessante Frage. Es gibt ja jetzt auch immer stärker sozusagen in den, ist für mich auf jeden Fall sichtbar in den Kämpfen um Rechte bei Roma und Sinti hier in Deutschland, den Gebrauch der Fahne zum Beispiel, dieses Rad mit den 16 Speichen oder die Sonne mit den 16 Strahlen. Es gibt eine Fahne, es gibt sozusagen den Versuch von Nation Building, obwohl es ja gar keinen Bezug gibt jetzt auch auf ein Land oder es gibt kein Diaspora sozusagen Zugang, auch noch nicht mal ein mythisches Land, auf das man sich bezieht, aber doch sozusagen eine gemeinsame, ja was denn eigentlich, Kultur, Sprachhintergrund, irgendwie eine gemeinsame Herkunft oder der Versuch sozusagen irgendwie doch eine Nation Building zu machen im Sinne von auch nochmal Identität und auch da drin so ein Pride sozusagen zu erzeugen und auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, die Frage der Integration, zu sagen, wir wohnen hier seit 600 Jahren in Deutschland, wir sind Deutsch, wir haben deutschen deutschen Pass. Wir sind ganz normale Deutsche, fertig aus. Und die anderen sozusagen nicht Roma oder nicht sind die Deutschen, müssen das mal verstehen. Das sind ja zwei verschiedene Richtungen. Oder vielleicht geht es auch zusammen. Aber wie sehen Sie das?
Nun, auch in diesen Ansichten ist die Minderheit der Menschen mit Romanisthintergrund total unterschiedlicher Meinung. Wir haben zum Beispiel in Deutschland, die deutschen Sinti nutzen diese Fahne fast gar nicht. Denn sie definieren sich tatsächlich als deutsche Bürgerinnen und Bürger. Hat vielleicht etwas auch damit zu tun, dass hier auch diese 600-jährige Geschichte, aber auch gerade die, sagen wir mal, der Erste Weltkrieg, in dem viele von unseren Großvätern, Urgroßvätern für ihr Land gekämpft haben, sehr patriotisch auch waren und dieser Patriotismus irgendwo noch so fühlbar ist. Aber ich selbst, und das mache ich auch ganz, wie soll ich sagen, gar nicht gezwungen, sondern völlig natürlich, definiere ich mich als preußischen Sinto, obwohl ich in Baden-Württemberg wohne. Aber ich bin ein preußischer Sinto. Ich identifiziere mich mit meiner Herkunft, in denen wir ja seit Hunderten von Jahren hier leben und hier meine Vorfahren in diesem Boden begraben liegen. Also das ist so eine Definition davon.
Und kämpfen dennoch gegen die Diskriminierung von Roma natürlich.
Ja, na sicher, weil Antiziganismus betrifft aber auch Menschen, die gar keine Roma sind. Oder die keine Sinti sind. Oder die keine Kali sind. Also Antiziganismus betrifft zum Beispiel auch Menschen wie eine Gruppe, die keine ethnische Gruppe ist, zum Beispiel die Gruppe der Jenischen.
Von denen ja auch mehrere tausend Menschen im Nationalsozialismus ermordet wurden.
Genau, und das sind die sind nicht ermordet worden, weil sie Sinti oder Roma sind, sondern einfach, weil das Z-Bild auf sie projiziert wurde. Und hier kommt der Punkt. Es geht nicht, es wird auf die Menschen, wenn man sie mit Vorurteilen belegt, geht es gar nicht um ihre tatsächliche Bezeichnung oder Herkunft oder ihre Ethnie, sondern es wird dieses Z-Bild auf sie projiziert. Und da muss man nicht zwingend romanissprachig sein, um das tatsächlich dann zu erleben.
Also ist genau die Frage der, wie antwortet man eigentlich auf einen Rassismus, der ganz diverse, unterschiedliche Gruppen Menschen homogenisiert? Antwortet man darauf immer in der Erklärung, wir sind aber unterschiedlich, oder eben auch antwortet man darauf eben auch auf eine Art der Einheitlichkeit zu sagen, okay, wir werden angegriffen als die mit dem Z-Wort belegt sind und als solche wehren wir uns auch und das ist das, was uns verbindet und daraus entwickeln wir auch eine gewisse Stärke.
Also in diesem, ich sage jetzt mal, meine Erfahrung ist, dass auch mit den Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, wir grenzen andere Menschen, die zum Beispiel schwarze Menschen oder jüdische Menschen, die rassistisch diffamiert werden oder beschimpft werden, überhaupt nicht aus. Wir fühlen uns da solidarisch mit. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir alle unter diesen Folgen der Diskriminierung und Rassismus leiden. Und das sind vier Dinge. Und zwar hat diese Auswirkung diese Auswirkung, dass wir zum Beispiel keinen gleichberechtigten Zugang zur Bildung haben, keinen gleichberechtigten Zugang zum Wohnen haben, keinen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und keinen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen haben. Das haben alle diskriminierten Gruppen gleich. Und darauf, wenn man jetzt weiterkommen möchte, konzentriert man sich auf diese Punkte. Wer ist denn von diesen Punkten betroffen? Da haben Sie jüdische Menschen dabei, da haben Sie Menschen mit Behinderung dabei, da haben Sie schwarze Menschen dabei, da haben Sie LGBTQI-Menschen dabei. Und das ist doch tatsächlich der Punkt, um den es geht. Und hier ist ein Großteil auch der Organisationen, wie zum Beispiel die Bundesvereinigung der Sinti und Roma, die es jetzt seit einigen Jahren gibt, wo ich der Generalsekretär bin, dabei mit den Mitgliedern, die dort sind, das sind jetzt über 25 lang arbeitende zum Teil Vereine, die gesagt haben, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass der Rassismus und die Diskriminierung, dass wir nicht ins Klein-Klein gehen, sondern dass wir Allianzen schaffen und dass wir schauen, wo was zu was führt diese Diskriminierung und Rassismus. Und das führt zu diesem Ausschluss von diesen vier Dingen, die ich vorhin gerade gesagt habe. Und damit vereinigen wir aber plötzlich alle Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind. Weil alle sagen, hey, das habe ich zum Beispiel, ich war in den Vereinigten Staaten, in Washington, habe damit Black Caucus einen sehr guten Kontakt und wir haben uns da ausgetauscht. Das ist die Vereinigung der schwarzen Menschen in den Vereinigten Staaten und den ich von der Situation hier in Europa erzählt habe und von den Situation mit Antiziganismus und so weiter. Und die gesagt haben, hey, das ist ja genau das Gleiche, von dem wir betroffen sind. Das sind ja genau die gleichen Dinge. Und hier müsste es dann eigentlich Klick machen und sagen, hey, das sind diese vier Punkte, wo wir gemeinsam dran arbeiten müssen, um Rassismus in seiner Breite zu bekämpfen und eine gleichberechtigte Teilhabe herzustellen.
Das tun Sie jetzt im Europaparlament als Politiker. Was würden Sie vielleicht jetzt nochmal als Schlusswort auch nochmal denen, die jetzt sozusagen nicht von diesem Rassismus betroffen sind, aber sich engagieren wollen, eigentlich empfehlen? Was gilt es jetzt zu tun? Was kann man überhaupt machen?
Vor allen Dingen ist es wichtig, aufzuhören mit Alibi-Veranstaltungen. Und das bedeutet, Rassismus und Diskriminierung ist nur bekämpfbar durch verbindliche Richtlinien, das heißt durch Gesetze und nicht durch Empfehlungen. Leider hat auch das Europäische Parlament, aber auch andere Parlamente, auch in Deutschland ist es leider oft so gewesen, dass man mit Empfehlungen gearbeitet hat. Und mit Empfehlungen erreichen wir überhaupt nichts. Wir brauchen gesetzliche Vorgaben, wir brauchen ein Gesetz gegen Rassismus und in dem alle Formen des Rassismus mit eingetragen sind, damit eine gleichberechtigte Teilhabe verbindlich für die Menschen, die davon betroffen sind, einklagbar ist. Und nur so kommen wir tatsächlich dem Ziel entgegen für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, welcher Abstammung, welcher Ethnie, ob behindert oder nicht, gleiche Rechte hat wie jeder.
Das ist ein gutes, ein starkes Statement am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Franz.
Bitteschön. Es war sehr, sehr wichtig, miteinander zu reden darüber und das den Menschen zu sagen.
Absolut, absolut. Vielen Dank.
Gut, tschüss.
Migracja, ich Problematika, Panika, Deportacja, Granica, Europa, własny Besnica. Moto demokracja, zagarancja, rezolucja, wasza ludzka prawa, romadnes, rewolucja. Na mangawa mari penego, szukar dziwipa, tabilo, balkansa, masoniako
własna. Systematyzacja,
polityka, nek merensa. A su nenali romalen, he putam obral, ma odustajnen, opotem. Amenda zaslužina, te dživdinaki, Evropa, sarader, nacije, manipulacije. Sare de kemna, Evropko, životop, te dživdinena. Politika, kolafi, put paro, romengo, životop, pusto. Nane, amen, getat, te akava, sveto, masavo, životop.
Ich freue mich jetzt ganz speziell darauf, auf den nächsten Gesprächspartner, Kenan Emini, der mir auch zugeschaltet ist per Zoom. Ich möchte dich kurz vorstellen, Kenan. Du bist Vorsitzender des Roma Center e.V. und Gründer und Leiter auch des Roma Anti-Discrimination Networks, was es seit 2015 gibt. Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender des Bundes-Roma-Verbandes, der Dachverband der migrantischen Roma in Deutschland. Und du hast viele Recherchereisen zur Situation abgeschobener Roma, unter anderem in Serbien, Kosovo, Mazedonien, durchgeführt und eben auch über die Situation von Roma aus der Ukraine, in Polen, Tschechien und Deutschland bearbeitet, unter anderem auch in dem Dokumentarfilm, den du gemacht hast oder mitgemacht hast, ich weiß gar nicht genau, The Awakening von 2015, eben über die Situation abgeschobener junger Roma. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bei Manipod zu Gast bist. Hallo Kenan, wie geht's dir heute?
Hallo, ja gut, gut. Freue mich, dass ich hier bin.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Genau, mit dir möchte ich heute, ich hatte ja eben schon mit Romeo Franz gesprochen, dem Europaabgeordneten, mit dir möchte ich heute vor allen Dingen darüber sprechen, über das Thema Abschiebung, zu dem du ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, sehr stark auch arbeitest, das Thema Abschiebung von Roma, das Thema Bleiberecht und über diesen Kreislauf aus Abschiebung und Wiederkehr. Ich kann mich erinnern, ich war vor Jahren auf einer Veranstaltung, das war bei mir so ein Aha-Effekt, wo nochmal gesagt wurde, im Grunde genommen ist es einfach so ein, wie so ein Spiel, so ein Kreislauf, dass eigentlich immer wieder dieselben Menschen abgeschoben werden, die kommen dann wieder, die werden dann wieder abgeschoben und diese ganze Abschiebungsmaschinerie ist im Grunde genommen, dient sie eigentlich dazu, nur so eine ganze Zeit so ein Gefühl von unendlicher Einwanderung und Flucht zu generieren. Und die Menschen werden dazu eben ständig dieser Bedrohung der Abschiebung eben ausgesetzt. Vielleicht kannst du was zu der Situation einfach sagen und zu deiner Arbeit.
Ja, also wo soll man anfangen? Also diese Thema Abschiebung in Deutschland ist nicht neu, sondern seit Ende 80er, Anfang des Krieges Jugoslawien damals. Viele Roma sind geflüchtet nach Westeuropa, aber auch nach Deutschland. Seit 1992, wo diese ganze Pogrome in Rostock waren, ich weiß nicht, ob du das so jetzt kennst mit diesen ganzen Asylgesetzen, da hat sich ganz viel geändert nach dem Pogrome, dass die Leute quasi kein Asyl mehr bekommen haben, sondern waren die auch jahrelang nur geduldet.
Ja, vielleicht können wir das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer in Erinnerung rufen mit Rostock-Lichtenhagen, das Pogrom von August 92. Das fing ja an, das wissen eigentlich auch wenige Leute, als ein antiziganistisches Pogrom, weil dort gezielt bei der zentralen Aufnahmestelle dort in Lichtenhagen gezielt vor allen Dingen auch viele Flüchtlinge aus Rumänien und viele Roma unter ihnen dorthin gebracht worden sind von den Behörden, obwohl das Heim schon überfüllt war und niemand mehr aufnehmen konnte. Und sie wurden immer weiter dorthin verbracht und mussten dann dort kampieren. Und gleichzeitig hat Bild-Zeitung und andere Zeitungen sehr stark so eine total antiziganistische, rassistische Hetze gegen diese Menschen dort losgetreten und dann hat es nur noch wenige Tage gedauert, bis dann die Nazis anfingen, diese Menschen anzugreifen und daraus ist dann dieses größte Nachkriegspogrom in Deutschland entstanden.
Ja, genau, und seitdem gab es ganz wenige, die ein Bleiberecht bekommen haben, sondern viele waren auch nur geduldet und das hat jahrelang gedauert. Und dann haben wir andere Kriege in Bosnien Mitte 90er und dann letztlich dieser Kosovo-Krieg 1999, wo auch Deutschland sich sehr stark beteiligt hat. Mit dem NATO gemeinsam haben die 78 Tage dieses Land bombardiert. Aber das war auch eine Chance für Kosovo-Nationalisten, die Kosovo-Albaner, auch Roma zu vertreiben. Und das ist genau dieser Punkt hier sehr wenig bekannt hin. In Medien oder auch bei der Mehrheitsbevölkerung, dass 150.000 Roma systematisch vertrieben waren aus dem Kosovo und dass die auch ihre Eigentum verloren haben und quasi heute existiert nichts mehr da. Und deswegen dieser ganze Kampf wegen einem Bleiberecht ist sehr notwendig, weil die Leute können nirgendwo hingehen. Also quasi auch nach der Abschiebung. Du hast auch erwähnt, dass die mehrere Mal abgeschoben werden. Aber die Gründe sind, dass der Eigentum von diesen Menschen ist weggenommen durch die Kriege und die haben kein Zuhause. Das heißt, wenn die in Deutschland 20 Jahre waren oder 15 und nach 15 Jahren abgeschoben, die finden kein Zuhause in diesem Fall in Kosovo. Und dann müssen die wieder nach Serbien oder Nachbarländer flüchten, aber dort werden sie auch als Flüchtlinge gesehen und nicht als, egal ob die auch serbische Pass haben zum Beispiel, weil man kann auch in Kosovo, wenn jemand aus Kosovo ist, weil Kosovo ist nicht anerkannt von Serbien, weil sie einen serbischen Pass haben, aber trotzdem, er ist nicht im System in Serbien als der Bürger aus Serbien, sondern auch als Kosovare. Das heißt, die finden überhaupt kein Haus und dann ein Zuhause und dann kommen die hier. Und das dauert sehr lange für uns. Also Und von anderer Seite, wenn man sagt, ah, wieso haben diese Leute dann so viele Zeit, die waren in Deutschland so viele Zeit und die haben nicht geschafft, hier zu bleiben, weil die zum Beispiel nicht gearbeitet haben oder Integration und so weiter. Aber von anderer Seite, die wissen nicht, dass mit dem Duldungsstatus damals gab es auch Arbeitsverbot. Man dürfte nicht arbeiten. Egal wie viel Bemühungen du hattest, man hat keine Chance, eine Arbeitsstelle zu finden. Und noch dazu diese ganze Residenzpflicht und dann Gutscheinsystem und Ausgrenzung auch, dass die Leute sich nicht auch weiterbilden konnten. Auch keine freie Wahl auf der Wohnung, sondern musste man in diese Sozialwohnungen, was heute zum Beispiel haben wir diesen Einfluss wegen das, weil die Leute mussten immer in diese schlechte oder Gebiete wohnen oder wie heißt das, so wie also zum Beispiel, wenn jemand heute eine Wohnung aus Rosenwinkel sag mal so in Göttingen suchen will und keiner will ihm geben, weil er weiß, dass er in Rosenwinkel gewohnt hat und das ist eine schlechte Ecke und das heißt, die Leute sind gezwungen, dort zu wohnen, und zum Beispiel so 50, 60 Quadratmeter, wo eine Familie mit 3, 4 Kindern wohnen. Und da öffnen sich andere Dimensionen, wie können die Kinder auch weiter lernen, was ist Integration und wie ist mit dem Schule und so, das sind andere Probleme. Aber wieso diese Leute keine Bleiberecht bekommen haben, dass die ausgegrenzt waren so, vor so vielen Jahren. Man muss sich vorstellen, wenn jemand mit dem Mitte 30 oder 40 nach Deutschland gekommen ist und dann noch 20 Jahre ausgegrenzt und heute, es gibt eine neue Bleiberechtsregelung und sagt, ja, hier Erleichterung, aber diese Regelung sagt, ja, die Person muss arbeiten und dann leiden quasi am meisten diese Frauen, die Mitte 50 oder 60 sind, weil die können keine Arbeit mehr finden. Und ja. Genau, also ich wollte nur ein bisschen schildern, wie das war, ne? Also das System hier und das mit dem Abschiebung, es ist einfach grausam, wie das gemacht wird. Ne? Zum Beispiel Trennung von Familie, dass man die Familie trennt oder Kinder. Also wir haben einen Fall hier, zum Beispiel Polizei ist mitten in der Nacht gekommen und ein 18-jähriger Junge mitzunehmen, weil er jetzt 18 ist quasi, dann können die vor ihm getrennt von seiner Familie auch entscheiden. Und dann die Mutter hat einen Widerstand geleistet, dass die Abschiebung verhindert. Also das geht nicht, dass man zum Beispiel die Familie trennt und so. Das sind so Traumasachen.
Ja, absolut. Und im Grunde genommen, wenn du das so beschreibst, zeigt sich das ja auch, dass das eigentlich das schärfste Schwert ist, eigentlich gegen die Gruppe der Roma, dass ständig sozusagen die Frage des Aufenthalts in Frage gestellt wird und auch systematisch die Familienzusammenhänge im Zerstörten auseinandergerissen werden. Ich glaube, das ist ja auch, wir hatten ja eben über das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gesprochen, auch ein Grund, warum das bis heute der antiziganistische Charakter dieses Pogroms so wenig aufgearbeitet wurde, weil die meisten, die davon damals betroffen waren in Rostock, wurden danach abgeschoben. Wenige Wochen nach dem Pogrom hatte Deutschland mit Rumänien Abkommen geschlossen, ne, zur vereinfachten Rückführung der Roma nach Rumänien. Also im Grunde genommen genutzt dieses rassistische Pogrom, um diese Menschen weiter zu entrechten und dann folglich abzuschieben. Du arbeitest ja auf beiden Seiten sozusagen. Einerseits, wie ist die Situation hier von Roma in ihrem Kampf um Bleiberecht und andererseits aber auch, was passiert eigentlich, wenn sie dann abgeschoben werden? Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, was vielleicht ein bisschen prominenter ist, wir hören ja hier in diesem Podcast auch die Musik von Kefret und Selami Prizeni, die ja auch abgeschoben worden sind nach 32 Jahren Aufenthalt in Deutschland. Der jüngere Bruder ist, glaube ich, auch hier geboren in Deutschland, der andere als kleines Kind während des Jugoslawienkriegs hergekommen. Dann eines Tages einfach abgeschoben, eines Nachts natürlich, und dann steht man da plötzlich im Kosovo, in Pristina oder am Flughafen und in einem Land, wo man die Sprache nicht kennt, wo man noch nie war in seinem Leben und muss da irgendwie klarkommen. Wie ist denn die Situation für die Menschen, die abgeschoben werden, die sozusagen aus Deutschland kommen?
Also für Jugendliche, es ist echt so eine traumatisierte geschehen. Also zum Beispiel zu die Brüders Prizreni. Also wir haben die auch damals besucht, das war 2010. Naja, also die Jungs sind auch in Deutschland aufgewachsen und die haben auch sich ein Leben gebaut damals, auch mit Hip-Hop, und die waren auch schon, kann ich sagen, kurz vor dem Ziel, dass die auch deren Platten, und die haben angefangen, so Video zu drehen. Das heißt, die hatten schon quasi fast ihre Traum erreicht und dann plötzlich eine Abschiebung und dann dieser Traum ist weg. Ja. Und was passiert, wenn diese Kinder, die, sag mal so, voll integriert in westliche Leben sind, so wie in Deutschland, und dann landen die in Kosovo, wo erstmal die haben nirgendwo wo zu wohnen, und die zweite, ihre Style, wie die sich benehmt haben, so frei und so wie Hip-Hopper, die haben schon am ersten Tag Konflikt mit Kosovo-Albaner gehabt. Das heißt, für die waren die so wie, ihr habt zu viel Freiheit oder ihr bewegt euch zu viel frei. Und Kefeit hat echt Probleme gehabt. Und dann langsam, aber sicher, die haben Verstand, wo die gelandet sind, dass sie überhaupt nicht diese Freiheit genießen können, so wie in Deutschland. Und da haben die erstmal rausgefunden, was heißt, ein Roma zu sein. Ne? Also ne? Diese Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass und alles, was die erlebt haben. Genau, also das hat die Jungs echt, also das sind starke Brüders, also da ist noch eine Hikmet. Ja, die haben auch irgendwie weitergekämpft und so weiter, dass die wieder nach Deutschland kommen.
Ich erinnere mich, dass wir 2017 in Köln im Schauspiel waren mit dem NSU-Tribunal damals, und wir hatten Selami und Kefeit eingeladen, bei uns aufzutreten, und einen Tag vorher wurde Selami abgeschoben in den Kosovo, und wir hatten damals ihn noch von der Bühne aus angerufen und das dann auch sozusagen weiterverfolgt, sozusagen diese Situation. Es gibt auch einen Film über die beiden, ne? Rap by Law heißt der, den man wirklich nur empfehlen kann, weil ja nochmal diese völlige Brutalität und auch Unsinnigkeit eigentlich dieser Abschiebepolitik nochmal ganz gut belegt.
Genau, aber danach ist auch der Bruder Hikmet, also der älteste Bruder, auch abgeschoben. Viel später, ich meine, ich glaube, er ist fast 30 Jahre in Deutschland gewesen. Oder, ja, also so eine, also ist echt katastrophal, was die Familie betroffen hat. Und auch mehrmals. Genau, und bei diesen Jugendlichen, es ist, also macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wieso, wenn die Kinder hier aufgewachsen sind und auch quasi integriert in diese Gesellschaft, und von anderer Seite, wir kämpfen für Integration, auch von europäischer Ebene, es ist gewünscht, und auch Deutschland, diese ganze Roma-Strategie und diese ganze Politik, dass Roma geht, soll auch gut gehen, und das ist auch in diese ganze europäische System, das installiert und integriert. Und dann machen wir so, also vom Integration auf Deintegration quasi. Man schiebt diese Leute nirgendwo, und dann, was erwarten wir, dass von diesen Kindern wird? Also meine Erfahrung ist so nur, dass diese ganzen Jugendlichen sehr stark posttraumatisiert sind. Die sehen, dass die keine Zukunft mehr haben und dass die einen Fehler quasi, die denken, die sind schuld, wieso die abgeschoben sind. Und das ist echt ein Trauma. Und ja, also es ist schlimm. Ich glaube, es ist Zeit, dass Deutschland sich ein bisschen mit Thema Roma anders...
Absolut. Kenan, ich würde dich gerne fragen, das ist natürlich die entscheidende Frage. Du hast gesagt, es macht gar keinen Sinn, die Menschen, die hier geboren sind, seit 30 Jahren hier leben, einfach irgendwie abzuschieben, Familien auseinanderzureißen, sie immer wieder in diese Mühle zu schicken. Aber nun wissen wir ja, der Rassismus macht durchaus Sinn für eine bestimmte Art von Gesellschaft, die auf Rassismus aufgebaut ist. Und sozusagen, warum wird diese Politik an den Roma so betrieben? Also was hat sozusagen ein Land wie Deutschland davon, Roma ständig sozusagen dieser Bedrohung auszusetzen? Dass es für die Menschen, die betroffen sind, natürlich völlig sinnlos ist und quälend, ist klar. Aber was ist sozusagen die Logik dahinter des Rassismus? Was würdest du sagen in diesem spezifischen Fall von Roma?
Also ich habe mich oft gefragt, weil von anderer Seite deutsche Politik spielt auch in eine Dimension, so wie, ja, wir tragen die Verantwortung, zum Beispiel auch ein bisschen Sensibilisierung wegen die Geschichte NS und so. nehmen wir Beispiel, wenn so 27. Januar ist oder 2. August und dann kommen Politiker und reden schön und so und erinnern wir uns auf die NS-Geschichte und quasi es gibt ein bisschen Sensibilität da, aber gleichzeitig schieben wir die Leute ab. Ich habe nie verstanden, wie das oder wieso, aber langsam, aber sicher habe ich verstanden, dass Roller in alle Gesellschaften, auch nicht nur in Deutschland, eine große Rolle spielen. Auch für Politik sehr wichtig, ob das für Wahlen ist, sind auch sehr wichtig in osteuropäischen Ländern. So kommen die auch die Rechte in Politik schneller, zum Beispiel, dass man sagt, ja, wir haben ein Problem, die Roma machen so viel Chaos und so, wir werden das regeln. Und das sind die meisten, die die Rechte so reden und dann die Mehrheitsgesellschaft wählt diese Leute und so weiter. Aber in Deutschland, ich glaube, es gibt andere Gründe, wieso die das machen. Weil Deutschland ist ein Land, die eine Abschiebemaschinerie hat und das kann man nicht ändern. Also das ist eine sicher, also das muss sein. Das mit osteuropäischen, also diese sicheren Herkunftsländer, was wir haben, zum Beispiel Kosovo, Serbien, Mazedonien, jetzt auch Moldawien und so weiter. Man kann auch zeigen, also von politischer Seite, ja, wir nehmen Leute bei uns, aber wir schieben auch ab. Und das mit Roma zum Beispiel, das hat nicht gestoppt. Also wir haben, wenn ich dir eine Liste zeige, wie das aussehen mit Abschiebungen, du würdest sagen, hey, das ist echt eine, ich weiß nicht, wir haben fast jede Woche mehrere Flugzeuge, die Leute in verschiedenen Länder bringen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass die Deutschland sagt, ja, wir schieben auch ab und da sind wir dran.
Würdest du das auch einordnen in den Horizont jetzt der rechten Formierung in Deutschland und Europa, aber gerade auch in Deutschland? Die Rechten stehen ja hier in den Startlöchern, faschistische Parteien sind sehr stark geworden, aber auch sozusagen die sogenannte Mitte der Gesellschaft wird ja auch immer autoritärer und auch rassistischer. Würdest du sagen, dass sozusagen diese ganze Politik gegen Roma, die ganze Abschiebe, Kreislauf, der dort am Leben gehalten wird, da eine Rolle spielt für?
Ja, ich bin mir sicher, dass die Mehrheitsgesellschaft voll mit Vorurteilen infiziert ist. Also das kann man nicht so leicht heilen. Also weil das ist tief in die Wurzel, diese ganze Vorurteile gegenüber Roma. Also nicht nur mit dem NS-Geschichte und so, auch wenn man vor 300 Jahren oder mehr zurückblickt in die Geschichte, man wird sehen, es war immer mit Roma irgendwas. Die Mehrheit hat nie klar mit die gekommen und heute auch nicht. Also ein Balance, so, weil wir wissen auch, es gibt viele auch aus Rumänien, die hier kommen oder Bulgarien oder so. Sogar diese Leute, die EU-Bürger sind, die werden auch abgeschoben. Also die müssen auch Deutschland verlassen. Das sind andere Richtungen vom Gesetz, wie das kommt, aber das passiert auch. Ich glaube, das ist ein Balance, was die zeigen wollen, aber das stimmt gar nichts. Also es sind auch nicht so viele, ich meine, im Vergleich zu Deutschland mit 80 Millionen Menschen.
Genau, es geht um wenige 10.000 Menschen eigentlich die ganze Zeit. Ne? Das ist der ganze Diskurs, geht eigentlich um sehr wenige.
Weil das dreht sich, die kommen wieder. Also das heißt, also wir haben Familie, die fünfmal nach Deutschland gekommen sind und Asyl zum Beantrag und die haben so eine Zeit von 20 Jahren. Also erstmal, die waren hier 10 und dann wieder abgeschoben und dann finden die kein Zuhause und dann wieder und wieder. Also
es wird eigentlich am Leben erhalten, dieser sogenannte Konflikt, der ja eigentlich gar keiner ist. Also wenn wir jetzt sagen, es geht um 30.000 Menschen, man könnte denen einfach einen Aufenthalt geben, dann wäre eigentlich Ruhe und es wäre gar kein Thema mehr.
Wenn du das in die Tiefe sehen willst, also diese Menschen sind auch Nachfolger von die Menschen, die am Bord waren oder die Opfer der Holocaust oder Roma-Genozid, die zum Beispiel in Jugoslawien, in Jasenovac passiert. Das sind auch die Urkinder, die auch quasi erste, zweite, dritte Generation haben wir oder vierte, die immer irgendwie verfolgt ist oder so, ne? Oder immer noch keine sichere Leben haben. Also ne, wenn man das historisch sieht und diese Generation, man kann sich nur wundern, wie kann das passieren? Also dass man zum Beispiel von anderer Seite, jetzt haben wir in Ukraine diese Krieg bist du beobachten und dann, gut, es gibt ein Paragraph 24 in Deutschland für die Menschen, aber zum Beispiel zu jüdischen Menschen in Ukraine, die haben überhaupt kein 24 Paragraph bekommen, sondern es gibt eine noch bessere Status, das ist ein Schutzstatus für jüdische Menschen. Und die sind auch evakuiert oder die sind in Deutschland mit einem ganz besonderen Status. Und dann frage ich mich, wieso aktuelle Politik auch bei Roma oder auch in Vergangenheit haben die keinen sicheren Status vom Roma nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch 70er Jahre, wo diese ganze Roma-Bewegung war. Bis wann müssen wir kämpfen, auch jetzt, wo die Kriege kommen, wo ist unser sicherer Status? Weil das haben wir erlebt also ich komme ja auch ursprünglich aus Kroatien, damals in Jugoslawien, da mussten wir auch vom Kroatien fliehen oder vertrieben und dann wieder vom Kosovo. Ne? Und wo ist dieser sichere Status, ich meine, für diese Menschen? Also wo ist die Verantwortung Deutschlands? Ne? Und wenn das für jüdische Menschen gilt, dann sollte auch für Roma sein. Wir teilen die gleiche Geschichte. Ne?
Die Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg, da wurde ja mal gezeigt, dass Deutschland auch anders kann, wenn es will, nämlich Leute unkompliziert aufnehmen, unkompliziert hier Arbeitserlaubnis erteilen und so weiter. Und auch dort wurde ja leider trotzdem wieder unterschiedlich sozusagen die Menschen behandelt, weil viele aus der Ukraine sind auch Roma-Angehörige gewesen oder sind sie heute noch, die jetzt auch geflüchtet sind, die aber hier eine andere Situation vergegenwärtigen müssen, oder?
Ja, also es ist traurig, also dass was wir beobachten, wir haben auch ein Projekt, wo wir auch Beratungsstelle für Roma aus der Ukraine machen. Erstmal war auch diese Hotline Telefon für die, wenn die angekommen sind, dass wir die auch geholfen haben, wie sie sich anmelden und wo und wie dieses ganze bürokratische System in Deutschland funktioniert. Aber jetzt begleiten wir die auch persönlich, weil jetzt sind die quasi ins zweite Level gekommen. Das heißt auch, dass das System will sehr viel von denen und die haben sehr wenig Ahnung, wie machen die das. Das ist so sehr komplexe Themen. Also ich nehme nur eine als Beispiel, dass die Leute, die seit 2 Jahren, die also Anfang des Krieges hier gekommen sind, wir haben sehr viele, die noch in diese Aufnahmezentren sind. Und dann bleiben die eine Weile da, so 3 bis 6 Monate, und dann, statt dass die eine Wohnung nehmen oder finden, also alleine können die auch nicht. Und dann die bringen die in andere Aufnahmezentren und dann noch eine. Und so haben wir Familien, die bisher 3 oder 4 diese Aufnahmezentren gewechselt haben, aber in keine Wohnung. Und klar, das sind auch schlechte Bedingungen. Zum Beispiel in einer haben wir so wie 15 Personen und so eine große Zimmer, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter kann ich nur schätzen, Maximum. Wir waren da, also es gibt auch Bild in unserem Bericht, der ist auch online, kann man auch sehen. 15 Personen in ein Zimmer und die bezahlen auch diese Zimmer 1500 Euro für diese Einrichtung und alles. Und die Kinder dann gehen auch nicht in Schule, weil das ist außerhalb, das ist ein Staat oder so. Und die Leute werden auch nicht gecoacht oder es gibt keine zum Beispiel Integrationskurs oder sowas. Und was das heißt für mich, also ich kann das jetzt ein bisschen besser erklären, bis wann ist gut diese Paragraph 24. Also die haben quasi alle diese Rechte jetzt, ja, aber die sind ausgeschlossen vom System. Die meisten von denen wohnen nicht in Wohnungen und so. Und die haben nur bis 25, also das heißt weniger noch, also in ein Jahr endet Paragraph 24. Das heißt, danach muss ich diese Paragraph auch wechseln. Und dann werde das heißen, auch nur für die Leute, die gearbeitet haben und Integrations gemacht haben, die werden diese Paragraph 24 wechseln auf eine, sag mal jetzt, normale Aufenthalt oder was nicht mit der Ukraine zu tun hat oder sowas, sondern so wie hier 25.5. Ja, du hast einen Aufenthalt wegen Arbeit, da kannst du arbeiten und so weiter. Aber die Leute, die das nicht schaffen, weil die haben keine Arbeit und so weiter, dann werden die wieder auch so eine Duldung landen und dann werden die irgendwann auch abgeschoben. Deswegen, ich sehe jetzt schon, dass viele Roma werden nicht profitieren, dass die hier bleiben. Dann werden die auch abgeschoben. Und meine Frage ist dann, wo? Weil das ist vielleicht genau die Geschichte, so wie Roma aus dem Kosovo. Wir waren vertrieben und jetzt können wir nicht mehr zurück, weil unser Eigentum ist weg. Und das haben wir auch beobachtet in Zeit der Kriege in Ukraine, dass auch so wie Azov und diese Neonazis-Gruppen, diese militärische Gruppe mit Waffen und so, auch in Roma-Siedlung bei Transkarpatien gekommen sind die Roma auch einfach vertrieben, obwohl in dieser Zeit kein Krieg dort war. Oder es
gab ukrainische Verbände haben das gemacht.
Ja, das waren die ukrainische postmilitärische Organisationen. Aber damals waren auch die Teile vom Azov. Also jetzt ist Azov vielleicht auch anerkannt als nationale Armee oder so in Ukraine. Aber damals war paramilitärische und sehr fokussiert auf die ukrainische Rasse. Also, und die verfolgen sehr auch diese neonationalistische Ideen. Und wir haben auch vor dem Krieg Probleme was Roma betrifft aus Ukraine, Vertreibung, Ermordung, Siedlungen kaputt gemacht haben. Oder auch in großen Städten gab es auch Aktionen von solchen Gruppen, so wenn ihr die Z sieht, dann ruft ja diese Nummer und wir machen sauber. Und solche Sachen, das gab es auch früher, deswegen heißt das, also auch nach dem Krieg, weiß ich nicht, ob alle Roma-Ukrainer wieder zurückkommen können.
Ja, sag doch mal ganz kurz nochmal was zu dem Paragraph 24, sag doch mal ganz kurz, was das ist.
Paragraph 24 heißt also, dass diese Leute einfach eine Privileg haben, also die können arbeiten, die können sich eine Wohnung suchen, manche können sogar studieren. Also man hat schon eine Privileg. Dieser Paragraph war im Eis, er war nie quasi benutzt, also in solche Situationen. Das ist das erste Mal. Ich finde das sehr gut, also und das ist auch eine gute Paragraph und man sollte ihm auch früher benutzen. Ich weiß nicht, wieso haben wir sowas nicht zum Beispiel bekommen, sondern nur Duldung. Das heißt, man gibt sich die Mühe und danach diese Paragraph muss sich wechseln. Das kann nicht ewig bleiben. Das heißt, danach werden nur die Leute profitieren, wer in diesem Zeitraum zum Beispiel in 2 Jahre, wenn das bis zu 25, sag mal so, ist, dann zeigt, dass er gearbeitet hat, Sprache gelernt hat und so weiter, Integration gezeigt, dann konnte er auch andere Paragraph danach bekommen.
Genau, ich möchte dich am Ende unseres Gesprächs nochmal fragen. Es gibt ja einige Kämpfe für Bleiberecht und gegen Abschiebungen. Wenn ich zum Beispiel an Afghanistan denke, auch syrische Geflüchtete kämpfen gegen Abschiebungen, Leute aus dem Irak. In meiner Wahrnehmung sind diese Kämpfe sichtbarer als die Kämpfe gegen die Abschiebung von Roma. Wie sieht das denn aus mit den Allianzen, den postmigrantischen, antirassistischen Allianzen auf der Straße, in den Initiativen? Wird da zusammengearbeitet? Wie sieht es aus mit der Solidarität?
Ja, also ich kann nur sagen, dass bis vor Corona, also es gab es eine Zeit, also ich und auch also viele Jahre her, wir haben auch sehr, sehr eng auch mit anderen migrantischen Organisationen oder Menschen gearbeitet, auch um Thema Bleiberecht. Also es gab es auch diese Innenministerkonferenz, wo wir auch gemeinsam verschiedenen Ethnien gekämpft haben. Also es gab es ganz viele Bewegungen. Was trifft ihr Solidarität? Also naja, ich rede nur über die Initiative jetzt, wo wir zusammengearbeitet und es gab es Solidarität. Aber wenn wir über die Mehrheit sprechen, es ist kaum was, wenn es geht um Roma oder so, eine Solidarität. Also man hat auch gesehen, auch zum Beispiel, wenn man Demonstrationen vor Roma macht oder so, dann kommen die entweder diese Partner in Solidarität mit uns und die Leute, die schon immer da waren, aber es gibt keine Mehrheit. Oder wenn eine Veranstaltung geht um dieses Thema, dann kommen die nicht. Ich glaube, das ist unser Problem. Also nicht die die andere migrantische Initiativen. Wir haben die gleiche Probleme und da versuchen wir, wie viel wir können, zusammenzustehen. Also ich bin selber in viele dieser Dimensionen, auch bei anderen. Also ich bin nicht nur für Roma hier und Bleiberecht, sondern auch für andere, weil allgemein diese Gesetze sind für uns wichtig zu ändern. Und diese Ausgrenzung, damals haben wir auch ganz viel gekämpft, dass man nur die Residenzpflicht abschaffen soll, weil wir durften nicht reisen vom einen Bundesland zu dem anderen. Also es gibt diese Solidarität, aber trotzdem nach Corona-Zeit hat sich auch die Zeiten geändert. Also es ist nicht mehr so wie früher.
Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerne sich engagieren würden oder solidarisch sein wollen, empfehlen? Was können sie ganz konkret tun?
Also ganz konkret, es geht darum, dass wir jetzt, wenn wir nur spezifisch zu Roma sprechen, also einfach, dass wir uns, also mehr Bildung, also zu verstehen, wer Roma sind. Ich glaube, in Mehrheit sehr wenig Menschen wissen, wer tatsächlich Roma sind und was für Geschichte die haben. Aber wir haben sehr viel in diese europäischen Länder Geschichte, Einfluss auf die Geschichte und die Entwicklung und, gemeinsam mit allen Menschen getan, aber es wurde nie anerkannt. Also ich kann dir so viele Namen erzählen, wer was alles in diese Gesellschaft beigetragen hat, aber über das werden nie gesprochen. Deswegen ein bisschen mehr Bewusstsein und dass diese, nicht dass ich sage jetzt Akzeptanz, aber dass man einfach die wahre Realität von diesen Menschen erkennt und dann zu verstehen, dass diese Menschen einfach in dieser Gesellschaft auch ein Recht haben, genauso wie alle anderen zu leben. Also ja, also ich will nicht sagen, wir brauchen Hilfe oder sowas, aber es geht mehr darum, weil für mich ist nicht nur wichtig, diese Gesetze oder diese Ausgrenzung zu schließen, sondern auch in Mehrheitsgesellschaft diese ganzen Vorurteile zu brechen. Und wieso nicht, wenn ein Rom heiratet eine deutsche Frau oder englische oder so, wieso nicht diese ganze Mutation? Also, aber das ist nicht möglich, wenn man voll mit Vorurteile hat oder so aufgewachsen ist. Also das müssen wir brechen und dann einfach, ich meine, jedes Land hat ihre eigene kleine Gruppe da, sag mal so, und Deutschland hat auch eine, ne? Und das sind zum Beispiel Roma und Sinti. Also da müssen wir uns ganz viel bisschen beschäftigen, auch was geschichtlich, was diese Leute auch viel gelitten haben. Und jetzt, wenn die das würde irgendwie, sag mal so, wieder gut machen, die neue Generation können zum Beispiel, ich werde sagen, auch für Berliner, schuss den Mann mal. Also erstmal das, es gibt ein Mahnmal in Berlin, so ermordet Sinti und Roma Europas, das muss man geschützt werden, weil es gibt auch Pläne, diesen Mahnmal ein bisschen zu ruinieren. Aber sonst für Bleiberecht und für unsere Kämpfe einfach mit uns dabei stehen und so weiter. Ja.
Dem Aufruf schließe ich mich an, Kenan Emini. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier im Manipod.
Danke auch.
Mach's gut.
Mach's gut, ciao. Alle bleiben, Resa, Romalen, alle bleiben, Usten, Romalen, alle bleiben, Resa, Romalen, alle bleiben, Usten, Romalen, alle bleiben, Resa, Romalen, alle bleiben, Usten, Romalen, alle bleiben, Resa, Romalen, alle bleiben.
Meine letzten Gäste für heute sind Milena Ademović und Hamza Bitici und ich sitze mit ihnen hier im Grünen Salon und das ist auch kein Zufall. Wir haben uns hier getroffen, ich habe sie hier besucht. Bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich euch kurz auch nochmal vorstellen. Milena Ademović, du hast in deinem CV selber geschrieben, du bist eine Romni aus Serbien und arbeitest als Sozialberaterin im EA-Projekt Kulturen im Kiez. Und du machst bei Roma Trial e.V. mit und bist auch aktiv bei BARE, dem Berliner Bündnis gegen Antiziganismus und für Roma-Empowerment. Da werden wir gleich drüber sprechen. Hamza Bitici, Schauspieler, du bist alles möglich, ne? Theater, Medienpädagoge, Mitglied des Landesvorstands der Berliner Die Linke.
Das war mal.
Ach, das war mal, ist schon vorbei?
Genau.
Naja, okay.
Ich bin immer noch Mitglied.
Du bist Mitglied der Genosse, ja, du bist Genosse. Und Organisator von Akedikea, dem Filmfestival, und Vorsitzender von Roma Trial e.V. Und du machst auch beim Kafana Lab mit, über das wir ja auch heute hier sprechen, hier im Grünen Salon, nämlich der Berliner Volksbühne. Hallo Milena und hallo Hamza.
Hallo Massimo.
Wie geht's euch heute?
Danke, danke für die Einladung, mir geht gut. Ja.
Milena, ich folge dir ja auch auf Social Media und ich sehe die ganze Zeit, dass du überall bist, habe ich das Gefühl. Du postest Videos, jetzt letztens zum Beispiel zum 8. März, Frauenkampftag. Du bist im Bundestag und sprichst dort. Du bist auch Sozialarbeiterin, das hast du ja geschrieben, machst überall mit. Beschreib doch mal kurz von deinem Engagement. Für was streitest du eigentlich, für was engagierst du dich?
Ich engagiere mich seit 99 für den Roma, für die Roma-Rechte. Und ich muss zugeben, dass die von diese, ich meinte von der Zeit von 99 bis jetzt, hat sich überhaupt nicht die Situation von unseren Roma verbessern. Zum Beispiel, ob das jetzt Ankommen in Wedding oder ins Sozialsystem reinzukommen, das ist die gleiche System wie gesagt, wie 99er.
Genau, wir haben mit Kenan Emini ja darüber auch gesprochen, über die ganze Situation der Abschiebung. Dieses ganze System eigentlich, wo sich eben wenig ändert, selbst jetzt mit dem Ukraine-Krieg und mit den Roma aus der Ukraine, auch die erfahren nochmal eine ganz andere Behandlung als jetzt andere Geflüchtete. Genau, aber du engagierst dich auch bei Kulturen im Kiez. Was ist das? Kannst du das kurz erzählen?
Ja, bei Kulturen im Kiez haben wir diese Echa Plus und da mache ich Beratung für die EU. Aber das Projekt ist sehr politisch, weil EU dürfen wir beraten und nicht EU dürfen wir nicht. Und ich halte mich nicht im Regel, weil nicht EU, die haben Problem. EU haben nicht Problem. Deswegen, ich kann das wirklich nicht verstehen, wie das politisch Ebene sortieren die Leute und dann erwarten angeblich, dass die bessere oder demokratische Land, ich sehe hier nicht mehr demokratische Land.
Das heißt, Geflüchtete, zum Beispiel Roma aus Ukraine, dürft ihr nicht beraten?
Genau, oder Roma aus Serbien oder Roma aus Kosovo. Ich darf nicht beraten, aber ich mache das. Gesetzlich ist verboten, aber ich sage das immer überall. Ich kann nicht sagen jetzt, du kommst zu mir in Beratung und ich frage dich, ich muss dich erstmal fragen, woher kommst du? Und das ist so eine blöde Frage. Und in dieses Bogen, Freibogen, was wir müssen dokumentieren, dieser Satz versteht, ob die Leute sind mit dem Romno-Hintergrund oder nicht. Und das ist schon 4 Jahre, das steht, diese Frage muss beantwortet werden. Ist das nicht Diskriminierung?
Absolut. Also was würdest du denn sagen? Jetzt sagst du ja, seit 99 hat sich nichts geändert. Also 99, die 90er Jahre waren ja auch die große Zeit der Flucht, Jugoslawienkrieg, die verschiedenen Kriege, die ja auch nochmal eine spezielle Auswirkung auch auf die Roma-Communities hatten, die ja dann nochmal speziell auch diskriminiert, vertrieben wurden und dann auch in größerer Zahl gemeinsam mit anderen Geflüchteten aus Jugoslawien auch hierher kamen. Jetzt sagst du, seit 25 Jahren ändert sich gar nichts. Also ist das wirklich so und wie kann das sein?
Ich muss wirklich, ich meine, das System, im System reinzukommen, ist gleich. Ich meine, nach Geburtsdatum ist wieder die Leute sortieren, Unterkünfte kann man nicht auswählen. Es ist noch schlimmer geworden, weil jetzt zum Beispiel die stellen die alleinerziehende Mütter in Frauenunterkunft. Ich meine, was hat er jetzt alleinerziehende Mütter in meine Frauenunterkunft rein? Oder zum Beispiel nur Roma. Roma-Frauen, wenn in Geburtsurkunde keine Kindervater steht, dann sofort bekommen die Fragebogen und das macht nur Bezirksamt Charlottenburg. Und dann bekommen die Fragebogen mit 1000 private Fragen.
Haben Sie 500 Jahre Antiziganismus, 500 Jahre Kämpfe auch dagegen. Wir haben die Geschichte, darüber haben wir auch geredet, mit Romeo Franz zum Beispiel, der Verfolgung und Vernichtung auch im Nationalsozialismus, dann die ganze BRD-Geschichte. Du hast bei uns auch bei Innern Stören einen Artikel geschrieben mit Janko Lauenberger, wo es ja auch nochmal um das Verhältnis ging, Sinti aus der DDR und Roma aus ehemaligen Jugoslawien, dieses Verhältnis auch nochmal der verschiedenen Communities zueinander. Es wird gekämpft, es wird gemacht, es wird getan. Was ist mit dem Rassismus gegen Roma? Also warum ist der so stark? Oder siehst du da eine Veränderung? Also Milena, du hast ja gesagt, seit 25 Jahren ändert sich nichts. Das ist ja vor allem auf der behördlichen Ebene. Ne? Die Behörden gehen eigentlich immer gleich, sagst du, damit um. Aber gesellschaftlich, was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, in Deutschland, im Land der Täter, wird wenigstens das Wort, ich sage bewusst das Wort Antiziganismus, auch wenn ich das Wort nicht besonders mag, aber das trifft es am besten zu und beschreibt eben diese Konstruktion, um die es geht. Und ich würde nicht sagen 500, sondern es sind mindestens 1000 Jahre, also seit der Ankunft, manche sagen aus Indien, manche sagen, das sind die letzten Sklaven, die quasi mit dem Osmanischen Reich aus überall nach, keine Ahnung, nach, also vor allem aus Persien, nach Ägypten, dann ist Alexander der Große, hat sein Navi irgendwie nicht gefunden oder Akku leer und dann kam er irgendwie nach Griechenland und dann wurden sie von dort verteilt und so weiter und so fort. Und Antiganoi heißt ja eigentlich übersetzt unberührbar, untouchable, also wie die Dalit in Indien, also immer schon die unterste Kaste. Und es gibt wenig Gruppen, die eben die Sklaverei quasi durchleben mussten und Kolonialismus, vor allem im Kopf. Also wir hatten ja nie ein Land, in dem wir quasi zugehörig sind oder waren, und den Zweiten Weltkrieg. Und diese Kontinuitäten, die gehen bis heute. Und Milena hat es angesprochen, 25 Jahre. Ich würde sogar sagen, auch die Gastarbeiter. Ich weiß, dass zum Beispiel meine Tante, die hat in Baden-Württemberg in einem Krankenhaus gearbeitet und war auch sehr eng befreundet mit den anderen Kolleginnen. Und manche von denen waren sogar aus der Türkei, beziehungsweise türkischsprachige Menschen oder vom Kulturkreis. Und dann hat sie sich denen geöffnet, weil das irgendwie schon familiär fast war. Und als sie gesagt hat, dass sie eben Romney ist, hat sie 2 Wochen später eben plötzlich den Job verloren. Komischerweise hat sie dann die falsche Nadel gesetzt oder irgendwie sowas. Und daran hat sich nicht viel geändert. Also im Schulhof ist es eines der gängigsten Schimpfwörter, das Z-Wort. Im Bildungswesen generell, aber auch im Wohnungsmarkt wissen wir einfach, irgendwie Kelly Laubinger hat irgendwie erzählt, dass sie eben unseren berühmten Poeten Max Czolek unterbringen wollte. Und
das hatte ich gelesen, genau.
Und da, genau.
Die haben dann die Hotelbuchung storniert, als sie dann rausgefunden haben, ihren Hintergrund.
Laubinger, nee.
Laubinger, genau, geht nicht.
Und ich meine, das sind Menschen, die leben hier seit über 600 Jahren, ja, und sind Teil dieser Geschichte. Und trotzdem hat sich, also an der deutschen Roma-Geschichte oder Sinti-Geschichte hat sich nichts geändert, aber auch an der, ich würde mal sagen, an der zugezogenen oder migrantischen Roma-Geschichte.
Ja, das wollte ich gerade mal fragen. Also wenn du sagst, deine Oma, hast du gesagt, hatte dann auch Kontakt mit ihren Kollegen aus der Türkei, andere Gastarbeiterinnen. Aber die Kündigung kam ja nicht von denen, sondern von den Arbeitgebern, nehme ich mal an. Wie ist das denn? Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel in eurem Text, den du mit Janko geschrieben hast, hat er gesagt, nach dem Mauerfall sind sie rüber an Kotti, sind da in türkischen Restaurants. Und er dachte, ach, das sind ja alles Sinti oder Roma, und fühlte sich dann gleich irgendwie, und irgendwie gab, und die haben denen Bier ausgegeben. Also gibt es sozusagen da auch nochmal eine Verbindung, oder ist der Rassismus gegen Roma, der Antiziganismus, der so stark ist und so persistent ist, findet er sich auch jetzt, würdest du sagen, zum Beispiel in den migrantischen Communities wieder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wann war das? Ungefähr 2008, 2009. Also seit 2007 gab es ja die Liberalisierung, die Arbeitsmöglichkeit für Menschen aus den neuen EU-Zuwanderländern.
EU-Freizügigkeit.
Genau, die EU-Freizügigkeit für Bulgarien, Rumänien, Tschechien und so weiter und so fort. Oh, nee, die waren sogar ein bisschen früher. Und dann hat es aber irgendwie sofort, als die Menschen hier am Görlitzer Park waren, war sofort klar, irgendwie das funktioniert nicht. Und dann haben sie in der Kirche am Taborplatz, Taburi-Kiez, wie heißt die? Da, es gibt irgendwas mit St. Maria, irgendwie so die Kirche, Taborstraße, glaube ich, genau. Und wenn Kinder irgendwie am Späti waren, wurden die nochmal dreifach kontrolliert, weil dann irgendwie auch die anderen Communities darauf irgendwie aufmerksam wurden und meinten, naja, aufpassen, dass nicht hier geklaut wird oder wie auch immer. Also wir spüren jetzt eine andere Solidarität, aber die Solidarität ist heutzutage sowieso absurd und man muss eher aufpassen, was man sagt und mit wem man sich wie solidarisch zeigt. Aber genau, der Kaffeesatz war schon immer mit dem Z-Wort behaftet und daran hat sich wenig verändert. Und auch im Kosovo, beziehungsweise auch in der Türkei, wo irgendwie circa 4 Millionen Roma leben. Und das waren immer schon quasi Leibeigene, daran hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig viel geändert. Genau, Istanbul beispielsweise.
Genau, aber hier teilt man ja vielleicht auch eine gemeinsame Erfahrung von Rassismus. Ich würde gerne nochmal reingehen in diese Frage der Solidarität, weil die scheint mir ja auch total grundlegend wichtig zu sein. Also ich meine, es gibt ja also einen Versuch auch nochmal über die verschiedenen nationalen Identitäten weg solidarische Bündnisse zu schließen, auch mit neuen Begriffen, wie zum Beispiel BIPOC, wo man sagt, irgendwie Persons of Color. Habt ihr das Gefühl, dass sozusagen Roma da mitgemeint sind oder ein Teil von sind, von diesen Bündnissen, Allianzen, die ja überall geschmiedet werden, die sich auf der Straße wiederfinden? Ich meine, haben sie dich, kenne ich schon auch von Demos, dass du da vorne stehst und redest, und du ja auch, Milena. Wie ist das Verhältnis? Das würde mich wirklich da nochmal ein bisschen interessieren. Mit so einer antirassistischen, migrantischen Bewegung.
Die ist definitiv da und glaube auch durch, oder leider durch Sachen wie Hanau, also der rassistische Mord an 9 migrantisch gelesenen Menschen, darunter waren 3 der Roma-Angehörigen. Ja. Und ich meine, wir waren auch in Rostock-Lichtenhagen, NSU, da ist immer irgendwie antiziganistische, Bezugspunkte, die aber eigentlich immer unterm Tisch gefallen sind. Heutzutage würde ich sagen, dank Social Media haben wir auch nochmal einen anderen öffentlichkeitswirksameren Zugang zu Informationen oder die anderen Gruppen, und da ist ein anderer Austausch als jetzt, bis jetzt durch Radio oder Öffentliches.
Es bewegt sich was, würdest du sagen. Ich würde gerne mal zu eurer Arbeit, über eure Arbeit sprechen hier bei Roma Trial oder Roma Trial, je nachdem, das ist ja auch ein Wortspiel. Ein bewusstes, was ihr da wählt. Es gibt ganz viele Projekte, und immer wenn ich die google, finde ich die auf der Seite von Roma Trial, wo ich denke, was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr? Ich glaube, viele Leute kennen euch auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, ihr seid überall und macht die wahnsinnigsten Sachen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen von erzählen. Es sind ja auch verschiedene Projekte drin angesiedelt. Wir sind hier im Grünen Salon. Das ist ja auch kein Zufall. Ihr rockt diesen Raum seit, ich weiß nicht wie lange schon.
September. Oh, nee, Entschuldigung, seit 2 Jahre, genau. 2 Jahre haben wir schon Grünes Salon, und danke dafür, dass wir diesen Raum haben. Und Raummaterial kenne ich seit 2012, und die war immer aktiv, was jetzt Abschiebung, Thema Bleiberecht, so haben wir erstmal angefangen. Ich meinte, wir waren selber erstmal betroffen von diesem Thema, und dann, wie gesagt, wir haben freiwillige Zeit, ich meinte, haben sie es bekannt, weil er hatte erstmal Amaroforo, und dann hat er aufgehört mit Amaroforo, und dann hat er Raummaterial gegründet, und dann haben wir die viele Projekte. Ich meinte, ich weiß auch nicht selber, so wie viele Projekte hat Raummaterial, aber ich kenne zum Beispiel, wir sind hier ein riesengroßes Bildungsprojekt mit dem Jugendlichen. Und dann haben wir Akedikär, Kastenza Barenza haben wir von letztes Jahr angefangen. Da sind wir 4 und mit Jugendlichen noch. Wir machen so, die Jugendlichen sollen sich alleine auswählen, was sie machen wollen, so künstlerisch, mit dem Filme zu machen, schneiden, Texte zu schreiben, Demo organisieren, weil das ist unsere Generation. Wir wollen unsere Jugendlichen. Und ich hoffe, dass meine Enkelin würde auch schon Kämpferin sein. Ich hoffe, bis dahin wurde die Situation ein bisschen verbessert.
Ja, ihr macht sehr viel mit Jugendlichen, ne? Also es gibt dieses Theaterprojekt, wir sind hier, heißt das?
Richtig, wir sind hier mit der Kooperation von Coringa. Und genau. Und,
es gibt auch die Filme, also ich kenne 2 Filme hier über dieses Haus am Straße der Paris oder am Franz-Mehring-Platz, ne?
Amaro-Filmus.
Genau, das ist, so heißt der Film. Also ein Film von über die Jugendlichen, die dort in dem Haus gewohnt haben. Über mehrere Jahre wurden die ja begleitet und gefilmt. Es sind 2 wunderbare Filme bei rausgekommen. Also ihr macht viel Jugendarbeit.
Ja, das ist unser Ziel, die Jugendlichen zu motivieren und ihm noch mehr Mut zu geben.
Und ändert sich da was bei den Jugendlichen, würdest du das sagen? Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu vor 10, 15 Jahren, also jetzt im Engagement, in den Möglichkeiten, sich zu organisieren oder sich auszudrücken?
Ich bin so froh, dass sich wirklich bei Jugendlichen das ändert. Zum Beispiel, wo ich angefangen habe, Aktivistin zu werden, 99er, ich habe zwei Mädchen und eine hat immer zugegeben, dass sie Roma-Mädchen ist. Aber die Jüngste hat er nie zugegeben. Wir haben auch so angefangen mit dem Mädchentheater und dann, ich erinnere mich, wir waren in Ungarn, erste unsere Ausflug und dann war ein Kreis Training und dann war, woher die Jugendlichen kommen und dann am Ende haben wir gefragt, wer ist Rom oder Romni, solltet im Kreis kommen. Wir waren alle, wer war dabei in diesem Kreis, meine Tochter war hinten. Haben sie sich die Jugendlichen wirklich geschämt? Ich habe früher gearbeitet in Karl-Bolle-Grundschule als Roma-Schulmediatorin für den Roma-Kinder und dann habe ich gesehen, dass unsere alte ich mag diese Worte nicht Integration, weil wir sind keine Tiere, aber unsere alte Gruppe sozusagen Roma aus Serbien haben die Roma-Kinder aus Rumänien mit C-Wort genannt. Das muss ich zugeben. Aber dann haben wir sofort, wie gesagt, ich hatte wirklich Glück in dieser Schule, weil die Pädagogen waren nicht Rassisten. Und das ist das Wichtigste. Wir brauchen in jeder Grundschule unsere Sprache. Das fehlt. Warum ist unsere Sprache nicht willkommen in der Grundschule? Aber mit der Grundschule sollen wir anfangen, unsere Sprache zu verbreiten. Zum Beispiel AG. Warum ist AG Arabisch erlaubt?
Sag doch mal, was eure Sprache war. Also, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Was heißt das, wenn du sagst, unsere Sprache?
Romanes. Ich kann nicht sagen Sinti. Ich bin nicht Sintize. Aber Sinti reden Sintus. Roma reden Romanes. Und wir haben 1000 Dialekte, aber wenigstens diese Roma-Sprache oder Sinto-Sprache in der Grundschule zum Anfangen, weil das ist wirklich wichtig.
Ich würde nur mal auf diesen Punkt rein, zu sprechen kommen, weil du das gesagt hast, Milena, mit diesem, also man versteckt häufig seinen Roma-Hintergrund, bei Jugendlichen vielleicht auch nochmal, man schämt sich oder man fürchtet Diskriminierung, Rassismus.
Nicht schämen, die haben Angst.
Ja, Angst. Ja.
Angst. Dann habe ich keine Klassenkammer, wenn ich sage, ich bin Romni.
Man hat Angst vor Stigmatisierung. Aber doch nochmal die Frage, weil wir gucken ja auch nach vorne, deswegen kämpfen wir ja auch und ihr kämpft ja unermüdlich. Du hast zum Beispiel als Schauspieler mitgemacht bei diesem wahnsinnigen Theaterstück im Gorki-Theater, Roma-Armee-Fraktion, das mich ja sehr umgehauen hatte. Da geht es ja sehr stark um diesen Pride-Begriff, also so einen Stolz aufzubauen, auch nochmal auf so eine Kultur verweisen, die niemand kennt, auf die Zusammenhänge. Teilweise war das auch ein bisschen fantastisch und gleichzeitig aber natürlich auch total historisch. So eine total krasse Mischung, die mich irgendwie total bewegt hat. Und ich würde nochmal fragen, diese Frage, genau, du hast gesagt, wir haben kein Land, es gibt kein Land, aber es gibt doch die Bestrebung von so einem Nation-Bildung. Es gibt die Fahne, es gibt die Sprache, es gibt irgendwie, es gibt die Hymne, trotz der Vielfältigkeit, doch auch im Versuch einer kulturellen Gemeinsamkeit, die noch rauszustellen und darauf aufzubauen, also eine Art Pride. Also im Grunde genommen ist ja der Rassismus, der dahinter steht, eigentlich das, was die ganzen verschiedenen Roma-Gruppen, die sind, die in den ganzen Ländern, Europa und darüber hinaus, irgendwie verbindet. Also genau diese Fantasie, die hinter dem Z-Wort steht, die ja das Stigma macht und das verbindet sozusagen im Kampf dagegen die Gruppen. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr unterschiedlich. Also Romeo Franz hat das sehr betont. Also er ist deutscher, preußischer Sinto, seine Familie seit hunderten von Jahren. Haben ja erstmal vielleicht wenig zu tun mit einer Roma-Gruppe zum Beispiel aus dem Kosovo oder so. Aber Nation Building ist ja eine andere Strategie. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Also Nation Building im Kopf oder als Gefühl, ja. Aber ich glaube, mit mir kann man so einiges machen, aber jetzt irgendwo hingehen und für irgendwie ein Land zu kämpfen oder es zu verteidigen, glaube ich, wäre ich der Letzte.
Nation Building ohne Land.
Ohne Land,
das
genau.
Das ist ja das Spannende.
Ja, ja. Es gibt ein paar, die das auch irgendwie sich wünschen, ich nicht. Also ich finde die Idee von irgendwie Nation oder Nationsbildung, wir sehen ja, wo es hinführt. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen pathetisch, aber wir sind ja eigentlich eines der wenigen rum, das nie Krieg geführt hat. Wahrscheinlich aber auch, weil wir nie Waffen hatten, zum Glück. Aber auch, ich würde sagen, eher friedlich sind und eher nicht nur harmoniebedürftig, sondern weil wir an Zusammenhalt glauben und an Solidarität. Und Roma bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes als Mensch. Also wenn eine Roma-Gruppe, eine andere Roma-Gruppe fragt, wer das sind, da sagt die eine Gruppe, ja, das sind, du hast ja Mare Roma, das sind unsere Menschen. So. Und darum geht's. Und
ja, gut, deutsche Sinti haben im Ersten Weltkrieg auf der Seite Deutschlands ja auch gekämpft und haben viele von ihnen auch eine Vorstellung von, wir sind Deutsche. Ist ja auch richtig zu sagen, wir wohnen hier seit hunderten von Jahren, länger, viel länger als sehr viele andere Gruppen, die selbstverständlich heute als deutsch gelten. Und mit dem Take sozusagen zu sagen, natürlich sind wir Deutsche und wollen als solche auch anerkannt werden. Und in der Geschichte gab es auch, also natürlich nach der Erfahrung des NS nicht mehr, aber davor ja schon auch so ein Versuch von eben der Integration, zu sagen, wir kämpfen auch auf deutscher Seite und fühlen uns als Deutsche halt ganz normal.
Klar, meine Vorfahren, die kommen aus dem Kosovo und Tito ist ein Heiliger, also für ganz viele Jugos, für mich irgendwo auch. Aber weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob alle gefragt wurden, ob sie Bock haben, irgendwie eine Waffe zu halten. So. Und der Heeresführer war halt meistens dann jemand, der eben kein Rom war. Und das ist wahrscheinlich hier genauso der Fall. Und wenn man sie jetzt fragt, ob irgendwie eine Sintiza oder ein Sinto irgendwie eine Waffe halten will, würde ich eher denken, nee. Also jetzt sowieso, auch viele andere von der Mehrheitsgesellschaft nicht, aber diese Situation irgendwo dazu zu gehören, ist doch ein Teil des Konzepts eines Menschen. Also in einer Gruppe will man immer dazugehören. Das war überhaupt der Grund, warum ich mich aktivistisch hier eingesetzt habe. Und weil ich denke, viele, auch Menschen, die eben nicht hier geboren und aufgewachsen sind, wollen Teil dieses Reigens sein. Und das wird man nur, wenn man auch akzeptiert wird. Und diese Akzeptanz ist was halt fehlt.
Ich möchte nochmal auf dieses Projekt Bahre zu sprechen kommen, wo du ja sehr aktiv bist. Kannst du kurz erzählen, was das ist und was ihr macht?
Ja, wir sind für die alle da, aber meistens zum Beispiel zum Thema Wohnen. Zum Beispiel jetzt mit dem Ostbahnhof haben wir vor zwei Jahren ihm unterstützt, sozusagen, weil die Community haben Angst bekommen von den Hausverwaltung. Die sind alle hergebracht und dann, die wollen ihm rausschmeißen und dann, die sollen ohne Wohnungen sein. Und wir haben zusammen mit ihm von Bahre und dann andere Träger, was mit uns in diesem Bündnis sind, das ist die auch politische Vereine dabei und dann wir helfen und unterstützen die Community in solche dringende Wohnverhältnisse.
Ich möchte euch nochmal fragen zu eurer Arbeit im Grünen Salon. Also ich meine, viele Roma-Gruppen, da geht es viel um Antidiskriminierung, es geht viel um Gesetzgebung. Romeo Franz ist im Europaparlament. Es geht viel auch auf dieser politischen Ebene, auf der Ebene auch der Geschichtsschreibung, der Aufarbeitung des Poraimos, der Vernichtung, der versuchten Vernichtung sozusagen der europäischen Roma. Im Nationalsozialismus. Was ihr macht hier im Grünen Salon, ist ja vor allen Dingen ganz viel so auf der Ebene der Kultur. Ihr macht Theater, ihr macht Filme, Konzerte, Festivals, alles Mögliche. Viel mit Jugendlichen. Sagt doch nochmal, was hier alles passiert auf diesen Aspekt der Kulturarbeit.
Absolut. Also das war aber auch schon von Anfang an eines der Stränge von Rohmaterial. Also es gibt drei Stränge. Der eine Strang ist Jugend und Bildung. Milena hat eben von dem Demokratie-Leben-Projekt Wir sind hier, das ja leider nur ein Pilotprojekt ist und Ende diesen Jahres aufhört. Aber das ist quasi so das größte Projekt, was auch finanziell sehr gut bestückt war oder ist. Bildung ist einfach was nicht nur für Roma, sondern für generell für alle Menschen irgendwie wichtig ist. Und es gibt wenig Bildungsprojekte, die dazu führen, dass wir weitermachen können in diesem Bereich. Genau, dann gibt es eben den Bereich Aktivismus bzw. Politik und dazu gehört eben das Projekt Bahre und dann gibt es eben Kunst und Kultur, da machen wir eben das Filmfestival, die Roma Biennale, den Roma Day und den Grünen Salon und der Grüne Salon ist meiner Meinung nach eines der wenigen Häuser in ganz Europa. Gott hab ihn selig. Genau. René Polisch hat uns hier die Türen geöffnet. Sherman Langhoff vorher im Gorki. Das heißt, Theaterhäuser sind ja auch Orte der Meinungsbildung. Und hier geht es darum, dass wir quasi über die Kultur das Thema Antiziganismus nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Herzen bringen. Und ich glaube, nur durch, weil Kopf ist A und Herz ist H und zusammen ist Aha. Und nur durch Aha gibt es ein Gefühl von Solidarität oder Verständnis. Und ich glaube, das zeugt dazu, dass es dann mehr solidarischer wird und wir uns aber auch solidarisch mit anderen Gruppen zeigen.
Der Roma-Aha-Effekt. Ist das eine Berlin-spezifische Geschichte? Findet das eigentlich nur hier statt, diese Besonderheit, also Gorki, Volksbühne? Oder seht ihr da eigentlich auch ähnliche? Also hier war ja neulich die Brüder Prizeni, deren Musik wir auch spielen hier im Podcast. Die kommen ja nur aus NRW, aus dem Ruhrgebiet. Ja, das wäre nochmal eine Frage. Also ist das jetzt Berlin oder ist das, was findet sonst in Deutschland statt dazu?
Also wir haben durch meinen ersten Verein, den ich gegründet habe, Amarodrom, verschiedene Initiativen mit unterstützt und auch mitgegründet. Und eins der wichtigsten Bleiberechtskampagnen, die eben Roma Center Göttingen in Leben gerufen hat, in Niedersachsen, ist die Kampagne Alle bleiben. Und die geht jetzt über 10, 12, 13 Jahre. Und die Situation ist einfach eine katastrophale. Als wir jetzt vor kurzem bei einer Anhörung im Bundestag waren, hat der Kenan Emini eine Präsentation gehalten. Und die Leute vom BMI haben natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, das ist alles schlimm und schade, aber und an der Situation hat sich nicht viel verändert. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass eigentlich in NRW die meisten Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien sind, beziehungsweise aus dem Balkan. Das sind die Gastarbeiter, Enkelkinder jetzt. Und aber wir haben eben Kontakte zu verschiedenen Organisationen und Initiativen, unter anderem eben zum Carmen e.V., das ja auch ein Demokratie-Leben-Projekt hat, und zu Rom e.V. und das Projekt Jellem Jellem zum Beispiel, das auch jährlich stattfindet, das ist auch ein Kulturfestival. Und aber auch zu Nicht-Roma-Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Genau. Und in Baden-Württemberg gibt es den Landesverband der Sinti und Roma. Und ja, es gibt verschiedene Gruppen, die in diesem Feld was machen. Aber ich glaube, Berlin-spezifisch ist natürlich auch der Hauptstadtcharakter. Deswegen wahrscheinlich auch.
Milena, ich möchte mal fragen, du sprichst auch sehr viel aus einer feministischen Perspektive, sprichst sehr stark auch zu Geschlechterverhältnissen, zu Gewalt gegen Frauen. Inwieweit ist das ein großer Teil eurer Arbeit jetzt bei Roma Trial oder auch insgesamt jetzt in der Roma Community, in den sozialen Bewegungen?
Die sind gut. Zum Beispiel, ich meinte, ich freue mich, dass die so starke Frauen geworden sind, am meisten von meiner Community. Jetzt, wenn ich sehe, diese junge Mädchen, wo wir jetzt wir hatten jetzt am Frauentag, wir hatten dieses Theaterstück von den zwei sehr mutigen Frauen. Und das Theaterstück war die Clemenis.
Organisationen wie zum Beispiel Romani Pen, die ja auch seit mehreren Jahren sehr aktiv im Bereich nicht nur Feminismus, sondern einfach Romja Empowerment anbelangt, ja, würde ich sagen, deutschlandweit sogar führend in diesem Feld sind. Ich glaube aber auch, die nachkommende Generation ist viel mehr aware, also viel mehr aufgeschlossen anderen Themenfeldern gegenüber.
Wie gesagt, diese letzten zwei Jahre merke ich schon, dass die wirklich viele, viele Jugendliche so in diesem Aktivismus schon dabei sind. Und das ist wirklich ein riesengroßes Erfolg. Zum Beispiel, was im 2016, wo ich aufgehört habe in Grundschule, dann war nicht so große Motivation an den Jugendlichen, was jetzt? Ich glaube, das hat ihm so viele Projekte mit den verschiedenen Organisationen, Roma und nicht Roma, weil Berlin ist wirklich mit ihm 1000 verschiedenen Projekte und das hat da noch mehr Power gegeben an unsere Jugendlichen auch, weil die haben jetzt alle Richtungen gesehen und ich wünsche mir, wie gesagt, dass sie nur so Power auch bleiben und so stark zu sein.
Ja, also die Jugendlichen, die ich bei euch kennengelernt habe, da war ich immer so dermaßen, also wie weggeblasen, wie krass powerful die sind und wie witzig und stark und mutig. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal fragen, ob ihr noch was zu sagen habt, was wir vielleicht hier vergessen haben, was euch nochmal wichtig wäre zu erwähnen.
Ich weiß nicht, ob jetzt gute Punkt ist, was ich jetzt sagen möchte, aber das liegt mir am Herz, weil zum Beispiel Romeo Franz ist unsere Vorbild. Die sollen uns ein bisschen unterstützen, Sinti, weil Roma alleine schaffen nicht. Wir wollen auch nicht jetzt Wer kann ich deutscher Roma werden? Aber ich wünsche mir, dass die Sinti uns Roma unterstützen in jeder Richtung, weil alleine würden wir nicht schaffen.
Ja, ich glaube, also ich sehe das, Romeo Franz ist ein EU-Abgeordneter, der sich sehr auch für Roma-Rechte einsetzt, also nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und es gibt definitiv Organisationen wie Schleswig-Holstein, der Landesverband, der super aktiv ist, der sehr auch eben Kelly Laubinger, die sehr aktiv auch sich für Zusammenkünfte unter den Gruppen einsetzt. Ich persönlich fände es aber auch gut, wenn wir als Sinti und Roma sich mit anderen marginalisierten oder Gruppen generell, migrantischen Gruppen solidarisieren. Das fände ich sehr wichtig und für unsere Community würde ich mir wünschen, dass wir mit diesen patriarchalen Systemen ein bisschen aufbrechen. Wir sind so die Zwischengeneration, aber ich glaube, die nächstkommende, die wird da schon auf jeden Fall noch mehr rocken. Und darauf bin ich sehr froh und stolz und habe auch die Hoffnung, also ich bin auch dankbar, das, was eben unsere vorherigen Organisationen bzw. Generationen gemacht haben, aber proaktiv und vor allem eben auch kritisch und selbstkritisch zu sein und nicht sich irgendwie zurückzulehnen und zu sagen, ja, wir haben doch jetzt alles hingekriegt. Nee, wir haben einen sehr langen Weg noch vor uns, aber wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wo kann man euch euer Programm finden? Wo kann man euch folgen? Jetzt zum Beispiel, was hier im Grünen Salon passiert. Kafana Lab, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja auch nochmal so ein Format hier drin. So eine Art Café, wenn ich es richtig verstanden habe, wo man zusammenkommen kann. Eigentlich so ein Begegnungsort. Wo findet man euch, wenn man hierher kommen will, das mitkriegen will, was ihr alles Tolles macht?
Also genau, wir haben verschiedene Gruppen, die eben nicht, auch nicht Roma-Gruppen, die hier eben ihren Platz haben müssen und haben sollen, aber wir haben auch in diesem Haus, in der Volksbühne auch andere Räume, unter anderem eben das Parkettfoyer oder die Videothek. Am 13. März zum Beispiel machen wir eine Retrospektive von Rohmaterial mit Filmen, die wir produziert haben. Ich weiß nicht, wann das gesendet wird, aber alle sind ganz herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Am Wochenende gibt's immer am Samstag zum Beispiel Mikro Hijaz, wo eben verschiedene Musikergruppen aus allen Frauenländern dieser Welt eben auf unserer Bühne und mit uns mitfeiern.
Jetzt auch den Roma-Tag und dann am 4.5. feiern wir Herr Dresi unser Roma-Fest aus Südserbien.
Und der letzte und vielleicht die letzte Werbung für Roma Day, genau, der Werbeblock. Roma Day, genau, um 16 Uhr treffen wir uns wie immer, wie jedes Jahr, am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas und gehen dann gemeinsam, genau, am 8. April. Roma Day ist am 8. April. Und danach gibt es hier einen kleinen Empfang mit Suppe und um 20 Uhr heizt uns dann Mal LW, unser Bruder und Manouche und einer der geilsten Aktivisten überhaupt. Und zum Schluss gibt es einen Höhepunkt mit der Mahalarei Banda auf der Hauptbühne, der Volksbühne. Und am 10. April gibt es eben die Konferenz zu Wir sind hier. Und dazu würde ich alle Hörerinnen und Hörer einladen, die sich mit dem Themenfeld Antiziganismus auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen, die jetzt neugierig geworden sind, auch in diesem Bildungsbereich sich mehr engagieren wollen. Ihr alle seid ganz herzlich eingeladen, aber auch auf unserer Webseite bei rohmaterial.org zu gucken. Und was wir natürlich nicht zu vergessen haben, ist selbstverständlich, dass wir ganz viele verschiedene andere Veranstaltungen, also falls ihr Lust habt, und ihr gehört einer marginalisierten Gruppe an, meldet euch. Ihr könnt natürlich auch diesen Ort selber bespielen, aber wir machen auch im Oktober unser alljährlich stattfindendes Roma Filmfestival Akedikea, das dieses Jahr am 21. Oktober stattfindet. Also wir machen ganz viele Sachen, natürlich auch hier im Grünen Salon, aber auch mit anderen Gruppen und Organisationen. Wir machen zum Beispiel das erste Berliner Roma Theaterfestival Common Thought, das im Juni stattfindet, Mitte Juni. Wir halten euch auf dem Laufenden, geht auf Insta und folgt uns. Und Milena hat das Schlusswort.
Ja, ich wollte nur ein bisschen Info machen. Castenza Barenza Projekt bei Rohmaterial sucht neue Jugendliche. Meldet euch. Danke.
Da möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, Milena und Hamze. Wir sehen uns am 8. April, wir sehen uns auf der Straße, wir sehen uns im Grünen Salon, wir sehen uns in den Theatern und bei allem, was jetzt kommt. Vielen Dank für das Gespräch und habt einen schönen Tag noch.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ihr hörtet den Manipod mit der Folge Roma Power zu den Kämpfen der Roma und Romni und Sinti und Sintize gegen Entrechtung und für Solidarität. Wie immer findet ihr weiterführende Links zum Thema auf unserer Website rosalux.org/manipod. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.